Nach einem heftigen Konflikt ist äußerlich oft wieder Ruhe eingekehrt, aber innerlich bleibt vieles ungeklärt, Verletzungen, Schuldgefühle, offene Fragen. So war es auch im Reich Davids nach Absaloms Aufstand. David kehrt zwar auf den Thron zurück, doch die Folgen seiner Schuld und der vorausgegangenen Krisen sind überall spürbar. Gerade diese Spannungszeit zwischen Gericht und Wiederherstellung macht sichtbar, wie Gott mit Versagen umgeht, wie er Herzen lenkt und wie sein Reich trotz menschlicher Fehler bestehen bleibt. Gottes Gericht und die zerbrechliche Wiederherstellung des Königs. Wenn David nach dem Aufstand Absaloms nach Jerusalem zurückkehrt, steht kein Triumphzug vor uns, sondern ein tief erschütterter König, der die Spuren des Gerichtes Gottes an sich trägt. Durch Nathans Wort war seine Sünde aufgedeckt, seine Buße war echt, und doch sind die Folgen in seiner Familie und im Volk nicht einfach verschwunden. Das Reich ist innerlich zerrissen, die Stammesführer schwanken, und David selbst wirkt zugleich bestätigt und gebrochen. Es ist bezeichnend, dass Job ihn drängen muss, sich wieder an die Spitze des Volkes zu stellen, nun aber mache dich auf, geh hinaus und rede zum Herzen deiner Knechte. Gottes Gericht hat David nicht entthront, aber es hat ihn tief gedemütigt. Er bleibt König, doch wie ein König, der gelernt hat, dass seine Herrschaft nur im Rahmen von Gottes heiliger und zugleich barmherziger Hand bestehen kann. David bat die Hohenpriester und den Herobersten, das Volk Juda zu bewegen, König David an seinen Ort zurückzubringen. Er sandte eine Botschaft an Zadok und Abjatar und sagte, warum seid ihr die Letzten, die den König in sein Haus zurückbringen, wo doch das Wort ganz Israels bereits zum König in sein Haus gekommen ist. David sagte, dass Mephibosheth und Ziba, sein Knecht, das Land miteinander teilen sollten. In den Versen 31 bis 39 wird berichtet, wie David Barzillai belohnte. In diesem spannungsvollen Moment wird sichtbar, dass Gottes strafendes Gericht nicht das Ende seiner Verheißung ist, sondern ihr ernster Weg. Die Diskussionen der Stämme über Davids Rückkehr zeigen, wie brüchig die Einheit des Reiches inzwischen ist. Die einen möchten ihn, die anderen zögern, alte Verletzungen und neue Rivalitäten kochen hoch. Und doch lenkt Gott die Herzen so, dass David wieder anerkannt wird. Der Gott, der in 1. Mose den Menschen aus dem Staub formt, ist derselbe, der aus den Trümmern einer zerrütteten Herrschaft eine neue Ordnung schafft. Schon Saul war verworfen, doch Gott hält an seiner Zusage fest, einen König nach seinem Herzen zu geben. In Jesus Christus, dem Sohn Davids, erreicht diese Linie ihr Ziel, er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und seines Königreiches wird kein Ende sein. In ihm trägt Gott das Gericht selbst und bewahrt dennoch das Reich, das er versprochen hat. Gerade diese Verbindung von Gericht und Gnade, von Zurechtbringung und Bewahrung, macht Hoffnung, auch ein zerbrochenes Leben, das die Folgen der eigenen Schuld spürt, ist in seiner Hand nicht verloren. Wo Gott richtet, will er nicht vernichten, sondern neu ordnen, wo er demütigt, bahnt er zugleich einen Weg zu tieferem Vertrauen und zu einer Herrschaft Christi, die diesmal nicht aus eigener Stärke, sondern aus seiner Gnade lebt. Nun aber mache dich auf, geh hinaus und rede zum Herzen deiner Knechte. Denn bei dem Herrn schwöre ich, wenn du nicht hinausgehst, dann wird diese Nacht nicht ein Mann bei dir bleiben. Und das wäre schlimmer für dich als all das Schlimme, das über dich gekommen ist von deiner Jugend an bis jetzt. Davids Rückkehr nach Jerusalem hilft, unser eigenes Leben nüchtern und zugleich hoffnungsvoll zu sehen. Schuld kann vergeben sein und doch ihre Spuren in Beziehungen, in innerer Zerrissenheit und äußerer Unordnung hinterlassen. Gottes Gericht über David zeigt, dass Gott diese Spuren ernst nimmt, er wischt sie nicht billig weg. Aber gerade indem er durch die Konsequenzen hindurchführt, verwirft er weder seine Zusage noch die Person, die er berufen hat. So wie das Reich trotz Absaloms Aufstand nicht ausgelöscht, sondern unter Schmerzen wieder aufgerichtet wird, so kann Gott auch angesichts der Brüche unseres Lebens seine Geschichte mit uns weiterschreiben. Christus, der wahre Sohn Davids, hält das Reich in Händen, das David verloren hätte. In seiner Nähe gewinnt auch unsere Geschichte eine neue Mitte, nicht die Summe unserer Fehler, sondern die Treue Gottes, der Gericht und Gnade zusammenführt, damit sein Werk an uns tiefer und beständiger wird, als es je in ungebrochener Stärke hätte sein können. Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und die Spannung in Davids Entscheidungen. Nach Davids Rückkehr entfaltet sich eine Folge von Begegnungen, in denen sich sein inneres Ringen zwischen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zeigt. Da ist Schimei, der den König auf der Flucht mit Flüchen überzogen hatte und nun, als David in seine Stadt einzieht, um Verschonung bittet. David verzichtet an diesem Tag auf Vergeltung und knüpft seine Wiederherstellung nicht an ein Zeichen der Härte. Er schwört, Schimei nicht zu töten, und durchbricht damit den Kreislauf der Rache, der in seiner Familie so viel zerstört hat. Zugleich bleibt ein Rest von Ungeklärtem, der später in Salomos Zeit wieder aufbricht. David steht hier nicht als makelloser Richter vor uns, sondern als ein Mann, der im Licht des erfahrenen Gerichtes Gottes barmherziger geworden ist, ohne alle Last der Verantwortung ablegen zu können. David bat die Hohenpriester und den Herobersten, das Volk Juda zu bewegen, König David an seinen Ort zurückzubringen. Er sandte eine Botschaft an Zadok und Abjatar und sagte, warum seid ihr die Letzten, die den König in sein Haus zurückbringen, wo doch das Wort ganz Israels bereits zum König in sein Haus gekommen ist. Mephibosheth, der hinkende Enkel Sauls, bringt eine andere Spannung ans Licht. Während Davids Flucht konnte er nicht mitgehen, und sein Verwalter Ziba hatte ihm vorgeworfen, er hoffe auf die Wiederherstellung des Hauses Sauls. Als Mephibosheth nun vor David steht, ungepflegt und gezeichnet von Trauer, schildert er seine Sicht. David entscheidet, das Erbe zwischen Mephibosheth und Ziba zu teilen. Hier ist keine vollkommene Weisheit, sondern der Versuch, in einem Geflecht aus Halbwahrheiten und verletzten Loyalitäten einen gangbaren Weg zu finden. Missverständnisse, unklare Motive, brüchiges Vertrauen, all dies zeigt, wie komplex Gerechtigkeit im Reich eines gefallenen Königs ist. Und doch leuchtet in Mephibosheths Haltung ein Moment evangelischer Wahrheit auf, er verzichtet auf seinen Anspruch und sagt sinngemäß, David möge Ziba alles nehmen lassen, wenn der König nur in Frieden zu seinem Haus kommt. In dieser Bereitschaft, vor dem König leer zu stehen und sich mit seiner Gegenwart zu begnügen, ahnt man bereits die Haltung, die Christus später bei seinen Jüngern sucht. Demgegenüber steht Barzillai, der alte Gileaditer, der David in den Tagen der Flucht mit Treue und Großzügigkeit versorgt hatte. Als David ihn nun nach Jerusalem mitnehmen und reich belohnen will, lehnt Barzillai ab und bittet, die Ehre seinem Sohn zu überlassen. Hier begegnet uns eine andere Seite des Reiches Gottes, stille Opferbereitschaft, die nicht nach persönlicher Erhöhung sucht, sondern sich freut, wenn andere in die Nähe des Königs treten. Barzillai trägt etwas von jener Haltung in sich, die Johannes der Täufer später mit den Worten ausdrückt, er müsse abnehmen, Christus hingegen zunehmen. Über all dem aber liegt der Schatten der Härte Joabs, der, getrieben von eigenen Machtinteressen, Amasa eigenmächtig tötet. Sein Handeln sichert kurzfristig die Ordnung, verrät aber den Geist des Reiches, das Gott bauen will. Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen, heißt es. In Davids Umgebung wird greifbar, wie eng Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, Glaubenstreue und menschliche Ambition miteinander verflochten sein können, und wie sehr ein König nach Gottes Herzen an den Rand seiner eigenen Grenzen geführt wird. Im Licht des Neuen Testaments wird deutlich, was David in Ansätzen suchte, aber nie voll verwirklichen konnte, eine Herrschaft, in der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sich nicht bekämpfen, sondern einander erfüllen. Über Christus heißt es, dass er voll Gnade und Wahrheit wurde, er ist der König, der Sünde nicht relativiert und doch Sündern nahe kommt, der die Wahrheit ans Licht bringt und zugleich in stellvertretender Liebe die Schuld trägt. Wo David zwischen Schimei und Job, Mephibosheth und Ziba, Barzillai und seinen eigenen Interessen hin- und hergerissen ist, bleibt Christus innerlich ungeteilt. Das tröstet, weil unsere eigenen Entscheidungen oft ähnlich gebrochen sind wie die Davids, halb von Barmherzigkeit, halb von Angst, halb von Gerechtigkeitssinn, halb von verletztem Stolz geprägt. Dass über allem ein König steht, der nicht nur richtiger, sondern ganz anders entscheidet, hilft, nicht im Rückblick auf die eigene Unvollkommenheit zu versinken. Seine Gerechtigkeit umschließt unsere Fehler, seine Barmherzigkeit überfordert unsere Maßstäbe, und in seiner Nähe kann selbst eine Geschichte, die aus lauter halben Schritten besteht, in ein Licht gestellt werden, das nicht mehr verurteilt, sondern heiligt. Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Davids Umgang mit Schimei, Mephibosheth, Barzillai und Job erinnert daran, wie schwierig es ist, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit im Alltag zusammenzuhalten. Unser Urteilen ist oft begrenzt, unsere Einsichten sind unvollständig, unsere Motive gemischt. Diese Erzählungen demontieren den Anspruch, wir könnten jederzeit klar wissen, was richtig ist, und zugleich zeigen sie, wie Gott inmitten unserer Ambivalenz wirkt. Es ist entlastend zu sehen, dass selbst ein von Gott eingesetzter König tastend vorangeht und doch von Gott getragen wird. Die eigentliche Hoffnung liegt darin, dass über allen menschlichen Entscheidungen der vollkommene König Christus steht, der Gnade und Wahrheit in sich vereint. Wer sich ihm anvertraut, muss nicht mehr in der Illusion leben, eigenes Handeln sei der letzte Maßstab, zugleich wird er gerade dadurch innerlich freier, barmherziger und nüchterner zu entscheiden. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit werden dann nicht als Gegensätze erlebt, sondern als zwei Linien, die im Kreuz Jesu zusammentreffen, und von dort aus beginnt, langsam, aber wirklich, auch unser Umgang mit Schuld, mit Ehre und mit Macht verwandelt zu werden. Gott erhält sein Reich trotz menschlicher Rebellion. Kaum scheint die Frage von Davids Rückkehr geklärt, bricht ein neueres im Volk auf. Ein Mann namens Scheba nutzt die Spannungen zwischen Juda und Israel für seine eigenen Ziele. Laut und provozierend ruft er, wir haben keinen Anteil an David. Wir haben kein Erbteil an Isses Sohn. Jeder zu seinen Zelten, Israel. Was im Streit der Stämme über Davids Heimkehr schon angelegt war, tritt nun offen zutage, das Reich ist zutiefst gespalten. Viele Männer Israels folgen Scheba, die Männer Judas aber bleiben David treu. Die Königsherrschaft, die eben erst unter Schmerzen wieder aufgerichtet wurde, steht schon wieder auf dem Spiel. Menschlich gesehen wirkt alles fragil und unberechenbar, eine Abfolge von Aufständen, Gegenmaßnahmen, undurchsichtigen Allianzen und blutigen Lösungen. Die Verse 8 bis 13 sprechen von Joabs Tötung Amasas. Amasa kam Job und seinen Leuten entgegen, und Job stieß ihm das Schwert in den Bauch, so dass seine Eingeweide auf die Erde fielen. Gerade in diese Unruhe hinein lässt Gott seine bewahrende Hand erkennen. David schätzt die Gefahr nüchtern ein, jetzt wird Scheba, der Sohn des Bikri, für uns schlimmer sein als Absalom. Nimm du die Knechte deines Herrn und jage ihm nach, damit er nicht befestigte Städte für sich gewinnt und uns unser Auge ausreißt. Die Bedrohung ist real, der König beschreibt sie mit der drastischen Vorstellung, Israel könnte das Auge ausgerissen werden, also die Fähigkeit verlieren, in Klarheit zu sehen und zu leiten. Doch der Verlauf der Geschichte zeigt, dass Gott die Eskalation begrenzt. Scheba verschwindet nicht im Dunkel eines unnahbaren Rückzugsortes, sondern wird in Abel-Bethmacher gestellt. Dort tritt eine weise Frau hervor, die zwischen Job und der Stadt vermittelt, die Verantwortung ihres Volkes beim Namen nennt und einen Weg sucht, Zerstörung zu verhindern. Am Ende ist es nicht die rohe Gewalt Joabs allein, sondern auch die Klugheit dieser Frau, durch die der Aufstand beendet und die Stadt gerettet wird. Gott gebraucht Menschen, die nicht im Vordergrund der Geschichte stehen, um sein Reich zu bewahren. Bemerkenswert ist, wie dieser Abschnitt schließt. Nach all den Turbulenzen folgt eine nüchterne Aufzählung der Verantwortlichen im Reich, und Job war über das ganze Heer Israel, und Benaja, der Sohn Jojadas, über die Kreter und über die Pleter, und Adoram über die Zwangsarbeit. Und Josaphat, der Sohn Ahiluds, war Berater, und Scheja war Schreiber, und Zadok und Abjatar waren Priester, und auch Ira, der Jairiter, war Priester Davids. Es ist, als ob nach einem Sturm die Dinge wieder an ihren Platz gerückt werden. Die Männer sind unvollkommen, Job handelt oft eigenmächtig, Adoram wird später im Zusammenhang mit Zwangsarbeit genannt, die zum Abfall des Nordreiches beiträgt, und doch steht hinter dieser Ordnung eine größere Hand. Gott lässt das Reich nicht im Chaos zerfallen, sondern erhält eine Struktur, durch die seine Geschichte mit Israel weitergehen kann. Schebas Aufstand, Absaloms Rebellion, Joabs Härte, nichts davon durchkreuzt den Plan, durch das Haus Davids einen König hervorzubringen, dessen Herrschaft nicht mehr anfällig für solche Brüche sein wird. Im Licht des ganzen Zeugnisses der Schrift wird deutlich, worauf diese Bewahrung zuläuft. Der Stammbaum in Matthäus 1 beginnt mit Jesus Christus, Sohn Davids, Sohn Abrahams und führt damit die oft zerrissene Geschichte des Königtums Israels in einem Namen zusammen. In der Offenbarung heißt es, dass die Königreiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden sind und er herrschen wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das, was in 2. Samuel noch mühsam stabilisiert werden muss, wird in Christus unerschütterlich. Für Glaubende heute bedeutet diese Geschichte mit Sheba und der Neuordnung des Reiches eine leise, aber kraftvolle Ermutigung. Gott hat sein Reich nicht aus den Händen gegeben, auch wenn seine Wege über Umwege, Krisen und schmerzhafte Reinigungen führen. Die Gemeinde, so brüchig sie oft wirkt, ist in seinen Augen das Werkzeug, durch das er das Königreich Gottes aufrichtet und ausbreitet. Wo die Fronten sich verhärten, wo Stimmen wie Sheba rufen, wir haben keinen Anteil an diesem König, bleibt die Zusage bestehen, dass Christus der wahre König ist, den kein Aufstand stürzen kann. In dieser Gewissheit kann ein Herz ruhig werden, auch wenn das sichtbare Bild der Kirche oder des eigenen Lebens alles andere als ruhig ist. Gott verliert die Fäden nicht, er ordnet neu, er setzt Menschen ein, er begrenzt das Böse und führt alles auf das Ziel hin, dass Christus öffentlich als König anerkannt wird, dessen Reich nicht mehr wankt. Nun war dort zufällig ein ruchloser Mann, sein Name war Sheba, der Sohn des Bikri, ein Benjaminiter. Der stieß ins Horn und rief, wir haben keinen Anteil an David. Wir haben kein Erbteil an Isses Sohn. Jeder zu seinen Zelten, Israel. Und Job war über das ganze Heer Israel, und Benaja, der Sohn Jojadas, über die Kreter und über die Pleter, und Adoram über die Zwangsarbeit. Und Josaphat, der Sohn Ahiluds, war Berater, und Scheja war Schreiber, und Zadok und Abjatar waren Priester, und auch Ira, der Jairiter, war Priester Davids. Shebas Aufstand und die anschließende Neuordnung unter David zeigen, wie nahe Chaos und Bewahrung, Spaltung und Neuanfang beieinander liegen. Wer heute auf die Weltlage oder auf die Spannungen innerhalb der Gemeinde sieht, spürt etwas Ähnliches, vieles wirkt brüchig, umstritten, anfällig für neue Aufstände, sei es in Form offener Rebellion gegen Gott oder innerer Entfremdung. Die Erzählung von 2. Samuel 20 lädt dazu ein, hinter der sichtbaren Unruhe die leise, beharrliche Treue Gottes zu erkennen. Er verhindert nicht jeden Konflikt, aber er lässt sich von keinem Konflikt seine Geschichte zerstören. So wie er damals eine weise Frau, einen unvollkommenen König und eine Reihe strittiger Männer benutzte, um sein Reich zu erhalten, so stellt er auch heute Menschen, Gaben und Ordnungen in seinen Dienst, die alle ambivalent bleiben und doch von seiner Hand gehalten sind. Der Blick auf Christus, den Sohn Davids, schenkt dabei eine tiefere Ruhe, sein Reich steht nicht auf der Stabilität menschlicher Systeme, sondern auf der Treue Gottes selbst. Wer sich in dieses Reich hineinrufen lässt, darf inmitten aller Spannungen damit rechnen, dass Gott auch aus zerbrechlichen Situationen Wege der Bewahrung und der Neuordnung wachsen lässt, nicht, weil wir die Lage im Griff hätten, sondern weil er seine Zusage nicht widerruft. Herr Jesus Christus, danke, dass du der größere Sohn Davids bist, der unser Versagen kennt und dennoch dein Reich treu weiterbaut. Wo unser Leben von Brüchen, Konflikten und Folgen eigener Schuld gezeichnet ist, vertraue ich mich deiner reinigenden Gnade und deiner souveränen Führung neu an. Stärke das Vertrauen, dass dein Plan mit mir und mit deiner Gemeinde durch keine Rebellion, keine Enttäuschung und keine Schwachheit aufgehoben werden kann. Richte, was zerbrochen ist, bring Frieden, wo Streit herrscht, und lass deine Königsherrschaft in meinem Herzen tiefer Raum gewinnen. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, in mir, in deiner Gemeinde und in dieser Welt. Amen.